Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Heute mit dem 6. Teil schon von der Geschichte Der Kurier des Zaren. Letzte Woche habe ich ja noch einige weitere Folgen aus der Vergangenheit, aus dem letzten Jahr veröffentlicht. Ich habe sie mir nochmal angehört und habe festgestellt, wie sehr sich meine Stimme, mein Vorlesen verändert hat in den letzten Monaten. Also ich bilde mir ein, ich bin besser geworden, ich hoffe es jedenfalls. Und es sind nicht mehr ganz so viele Pausen, es ist alles so ein bisschen zügiger, geschmeidiger. Ich habe jetzt auch wieder richtig Freude an dieser Geschichte, die ich tatsächlich jedes Mal ein bisschen, jedes Kapitel wird ein kleines bisschen von mir umformuliert, damit es sich erstens für mich gut lesen lässt und damit auch die Geschichte ein bisschen mehr Flüssigkeit hat, bisschen besser passt, ja, sich einfach etwas besser noch anhört, als es sich lesen lässt. Das ist ja immer noch ein ganz großer Unterschied. Also, ich hoffe, ihr habt Freude daran. Mir macht es jedenfalls Spaß und es geht los. Wir machen weiter mit, ich glaube, ich bin hier in meinem Buch schon auf Seite 72 von, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die Geschichte noch hat. Es geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Die zerbrochene Tillega der beiden Journalisten, des Franzosen Monsieur Jolivet und des Engländers Mr. Blunt, der Tarantas von Michael Strogoff, der ja auch als ein Alias hat als Nikolas Korpanow, der Kaufmann aus Sibirien, mit seiner vermeintlichen Schwester, einer jungen Reisenden namens Nadja. Also diese vier Personen, die sind jetzt an einer Poststation angekommen und sind da in großer Eile, damit sie da schnell wieder wegkommen. Los geht es. Strogoff freute sich. Gut, dass wir das Rennen so klar gewonnen haben. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Er überwachte das Anschirren der Pferde und dann trat er zu den beiden Journalisten, die ja in Ischim bleiben wollten. Wir müssen uns jetzt also trennen. Er streckte ihnen die Hand hin. Haben Sie es wirklich so eilig, weiterzufahren, Monsieur Korpanow? Wir würden uns freuen, wenn Sie sich noch ein Stückchen zu uns setzten. Mr. Blunt schloss sich dieser Bitte an, aber Michael schüttelte den Kopf. Ganz ausgeschlossen, meine Herren. Vor allem ist es mir auch darum zu tun, das Postamt hinter mir zu haben, bevor die Postkutsche eintrifft, die wir überholt haben. Fürchten Sie etwa, man könnte Ihnen das Gespann streitig machen? Ich gehe gern jeder Reiberei aus dem Weg, sagte Michael nur. Da ergriffen die beiden Reporter seine Hand und dankten ihm überschwänglich für seine Hilfsbereitschaft. Alors, es war uns ein ausgesprochenes Vergnügen, mit Ihnen zusammen zu reisen. Mr. Blunt stimmte ihm wieder zu. Es ist nicht ausgeschlossen, Mr. Korpanow, dass wir uns in einige Tage in Omsk wiedersehen, sagte er. Möglich. Ich würde mich freuen, versetzte Strogoff. Encore une fois. Gute Reise, Monsieur Korpanow, Ihnen und Ihrer Schwester. Hoffentlich brauchen Sie niemals mit einer Tillega zu fahren, wie sie uns beschert war. Gerade wollte Michael dem Jemschik das Zeichen zur Abfahrt geben, als die bewusste Kutsche in den Hof rollte. Schon war der Fahrgast, eben jener Mann, der sich vorher am Fenster gezeigt hatte, herausgesprungen. Er war unverkennbar Soldat, hochgewachsen und breitschultrig, mochte etwa 40 Jahre alt sein. Er trug Uniform, doch ohne Dienstgradabzeichen und am Koppel einen Kavalleriesäbel. In der Hand hatte er eine Knute, die kurzstielige russische Peitsche. »Pferde!« herrschte er den Postmeister an. Offensichtlich war er es gewohnt zu befehlen.
»Bedauere außerordentlich, Euer Gnaden, aber ich habe in diesem Augenblick keine Pferde verfügbar. Mein zweites Gespann ist soeben erst von langer Fahrt zurück und liegt zu Tode erschöpft im Stall. stotterte der Postmeister untertänigst.
»Und was sind das hier für Pferde vor dem Tarantas?«
»Die hat jener Herr dort belegt«, sprach der Postmeister und deutete auf Michael Strogoff.
»Sofort ausspannen!«
Der Ton des Fremden duldete keinen Widerspruch. Strogoff ging auf ihn zu. »Die Pferde sind von mir bestellt und bezahlt.«
»Interessiert mich nicht. Ich brauche sie. Vorwärts. Ich habe keine Zeit zu verlieren.«
Die letzten Worte waren an den Jemschik gerichtet.
»Mir geht es genau wie Ihnen«, sagte Michael und zwang sich dabei, ruhig zu bleiben.
Nadja trat neben ihn. Auch ihr war nichts anzumerken, aber sie machte sich Sorgen. Was würde geschehen, wenn die beiden Männer zu streiten anfingen? Hier mal ganz kurz ein kleiner Exkurs. Wir sind ja immer noch im alten Russland, wo die Bürger grundsätzlich gar nichts galten. Nach denen kamen noch die Bauern. Adel und Militär kamen immer zuerst. Das heißt, als normaler Bürger sich gegen einen Soldaten aufzulehnen, war eigentlich komplett ausgeschlossen. Und damit schließt dieser kleine Exkurs und es geht weiter.
»Das reicht!«
Der Fremde wurde zornig und wandte sich an den Postmeister.
»Sofort lassen Sie die Pferde vor dem Tarantas abschirren und vor meinen Wagen spannen!«
In seiner Stimme lag wilde Drohung. Was sollte der Postmeister tun? Verlegen blickte er auf Strogoff. An ihm lag's doch wohl, diesen Fremden abzuweisen. Der Kurier fühlte sich in einer verteufelten Lage. Berief er sich auf seinen Podaroschna, den Passierschein, so lief er Gefahr, sich zu verraten. Fügte er sich dem anmaßenden Fremden, so gab es eine bedenkliche Verzögerung. Ließ er sich gar in Handgreiflichkeiten ein, so konnte das seinem Auftrag ganz erheblich schaden. Auch die beiden Journalisten blickten ihn gespannt an. Hätte er nur ein Wort gesagt, wären sie ihm sofort zu Hilfe gekommen.
»Meine Pferde bleiben vor meinem Tarantas«, sagte Strogoff ruhig.
So ruhig, wie ein bescheidener sibirischer Kaufmann sprechen durfte.
»So, so«,
der Fremde trat auf den Kurier zu und legte ihm hart die Hand auf die Schulter.
»Willst du mir jetzt dein Pferd überlassen oder nicht?«
»Nein«, versetzte Strogoff wieder.
»Na schön.«
Der Fremde kam noch näher und sprach mit bedrohlichem Unterton.
»Dann werden die Gäule dem gehören, der noch in der Lage ist, weiterzureisen.«
Er zog seinen Säbel und hob ihn zum Schlage.
»Nikolaus!«
Nadja schrie entsetzt auf und warf sich zwischen die beiden Männer. Auch die beiden Reporter traten weiter an Strogoffs Seite. Der aber machte keinerlei Bewegung, die Herausforderung anzunehmen.
»Ich werde mich nicht schlagen!«
Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Du wirst dich nicht schlagen?«
»Ich sagte es bereits.«
»Auch jetzt nicht!«
schrie der Fremde und schlug dem reglos dastehenden Strogoff mit der Knute übers Gesicht. Michael Strogoff, der Kurier des Zaren, stand ihm totenbleich gegenüber. Mit äußerster Selbstbeherrschung hielt er an sich, den Kerl nicht zu erwürgen, der ihm solches angetan hatte. Er dachte nur an den Auftrag.
Der Auftrag. Der Auftrag.
Ließ er es auf einen Zweikampf ankommen, so war seine Reise in Frage gestellt. Besser ein paar Stunden geopfert, besser solch unerhörte Schande hingenommen, besser als Feigling verachtet, als den Auftrag des Zaren in Gefahr zu bringen. Der Kurier blickte starr zur gegenüberliegenden Wand, wo in der Gaststube das Bild seines kaiserlichen Herrn hing. Vor seinem Auge stand die Stunde, als dieser ihn auf den hochwichtigen Auftrag eingeschworen hatte. Er hatte geschworen. Alles andere gehörte nicht zur Sache.
»Nein«,
antwortete er fest und blickte den Fremden voll an.
Ich dachte es mir. Spannt die Pferde vor meinen Wagen und beeilt euch,
befahl der Fremde nun höhnisch lachend. Der Postmeister gab dem Jemschik einen entsprechenden Wink, blickte kopfschüttelnd auf Strogoff und wandte sich ab. Auch die beiden Journalisten waren von Michael Strogoffs Verhalten äußerst betroffen. Da ließ sich dieser junge Mann, auf den sie so große Stücke gesetzt hatten, von so einem rabiaten Kerl ins Gesicht schlagen und forderte nicht einmal Genugtuung. Sie grüßten zu Strogoff hinüber und zogen sich dann zurück.
»Ist mir vollkommen unverständlich, Mr. Blunt. Schlitzt dieser Bursche einem kapitalen Bären den Bauch auf, als sei es selbstverständlich, und dann lässt er sich so eine Gemeinheit gefallen?«
Nadja und Strogoff traten in den Warteraum der Posthalterei. Noch immer sprach Michael kein Wort. An seinem bleichen Gesicht sah man, dass er innerlich noch wie erstarrt war über diese unsägliche Schmach. Nadja empfand tiefes Mitgefühl mit ihrem Reisegefährten und war fest davon überzeugt, dass nur äußerst wichtige Gründe vorliegen konnten, wenn ein Mann wie er solche Beleidigung ungerecht auf sich nahm. Aber was mochten das wohl für Gründe sein? »Komm, Nikolaus«, sie ergriff seine Hand. Zärtlich und fast wie eine Mutter, die für alles Verständnis hat, streichelte sie diese Hand, der sie doch so viel verdankte. Michael spürte mit Erleichterung, wie seine innere Ruhe zurückkehrte.
»Ich kann wieder atmen«, dachte er.
Der Postmeister trat hinzu, brummig. »Neue Pferde sind erst morgen früh verfügbar.«
»Na schön, so bleiben wir über Nacht«, antwortete Strogoff gleichmütig, so sehr ihn die erzwungene Verzögerung auch schmerzte. Auch Nadja war anfangs über den Aufschub betrübt. Nun nahm sie ihn aber doch zufrieden hin. Oh, wie gut tat es, nach den pausenlosen Anstrengungen der letzten Tage etwas ausspannen zu können. »Schlaf gut, lieber Bruder«, sagte sie, ehe sie in ihr Zimmer ging. Allzu deutlich spürte sie, wie sehr ihn jene furchtbare Begegnung aufgewühlt hatte. Strogoff wollte noch nicht zu Bett gehen. Er glaubte nicht schlafen zu können. Langsam fuhr er sich mit der einen Hand über die Wange. Der Striemen von der Knute des Fremden brannte wie Feuer. So sehr er sich zu zwingen versuchte, er kam von dem quälenden Gedanken der Schmach nicht los. Es war, als wollte es ihm das Herz abschnüren. Mit Anstrengung richtete er sich auf. »Ist es nicht das Vaterland, das von mir verlangt, alles zu ertragen?« Vor seinem geistigen Auge stand wieder der Zar, der ihm als Kurier diesen staatswichtigen Auftrag anvertraut hatte. Und vor ihm stand der gewalttätige Fremde, dieser Kerl mit dem kolossalen Kopf, den breiten Schultern und dem mächtigen Schnurrbart. Michael wusste, dass er dieses Bild nie in seinem Leben vergessen würde. Er ließ den Postmeister kommen. Der erschien wortlos und unschwer war ihm anzusehen, wie wenig er von seinem Gast hielt. »Sie stammen hier aus der Gegend?«, fragte Strogoff.
»So ist es, Euer Gnaden.«
»Kennen Sie den Fremden, der sich meine Pferde angeeignet hat?«
»Nein.«
»Haben Sie ihn schon einmal gesehen?«
»Auch das nicht.«
»Könnten Sie sich denken, wer der Mann gewesen sein mag?«
»Offenbar ein Mann, der sich durchzusetzen weiß.«
Der Postmeister wich Strogoffs scharfen Blick nicht aus und tat gleichmütig, als der Kurier aufbrauste. »Sie wagen es, mein Verhalten zu kritisieren?«
»Allerdings. Es gibt Dinge, die lässt man sich nicht gefallen. Auch nicht als kleiner Kaufmann.«
»Sie meinen den Schlag mit der Knute?«
»Genau, junger Mann. Ich glaube, ich bin alt genug, Ihnen meine Meinung in diesem Punkt sagen zu dürfen.«
Strogoff trat auf den Postmeister zu und packte ihn bei den Schultern. Es ist besser, Sie gehen jetzt hinaus, sagte er schwer. Mir ist nämlich bange, Ihnen könnte sonst etwas passieren. Der Postmeister verstand plötzlich sehr schnell.
So gefällt er mir schon erheblich besser, dachte er,
und beeilte sich, den Raum zu verlassen. In der Frühe des nächsten Tages ging die Reise weiter. Bald lag die Stadt Ischim hinter ihnen. Auf jeder Poststation, durch die sie kamen, konnte Strogoff erfahren, dass die Postkutsche vor ihnen dagewesen war. Ich bitte um Entschuldigung für das komische Klappern eben im Hintergrund. Irgendein Heizkörper hat komisch vibriert. Hier geht es jetzt möglichst ohne Krawall weiter. Der Mann hat es offenbar genauso eilig wie wir, sagte Michael zu Nadja. Der Ischim, einer der bedeutendsten Zuflüsse des Irtisch, war bei Abatskaja, wo sie ihn überquerten, jetzt im Sommer ein reißender Strom. Dadurch verzögerte sich ihre Weiterfahrt um 2 Stunden. Strogoff war darüber äußerst ungehalten, denn die Nachrichten, die er von dem Fährmann über Feofar Khan und seine Tataren erhielt, beruhigten ihn überhaupt nicht. Die Spitze der Truppen sollte bereits im Süden des Gouvernements Tobolsk an beiden Ufern des unteren Ischim stehen. Für die Stadt Omsk bedeutete dies eine schwere Bedrohung. Angeblich hatten sich an der Grenze des Kirgisenlandes sibirische und tatarische Truppen gegenübergestanden. Und wenn die Nachrichten, die durchkamen, zutrafen, so hatten die zahlenmäßig unterlegenen Sibirier dabei recht schlecht abgeschnitten. Sie waren zurückgedrängt worden und hatten dabei die ansässigen Bauern mitgerissen. Schreckliches wurde von den Tataren berichtet. Plündern und Rauben, Brandstiftung und Mord gehörten offenbar zur Methode ihrer Kriegsführung. Der Kurier Strogoff aber musste an seinen Auftrag denken. Nun, da die Ortschaften verlassen waren, musste er fürchten, dass es mit dem Pferdewechsel nicht mehr klappen werde. Woher sollte er wohl Vorspannpferde bekommen für seinen Tarantas? Wir müssen jede Möglichkeit ausnutzen, um noch schneller nach Omsk zu kommen, sagte er zu Nadja. Hinter der Stadt können wir sicherlich die Spitze der Tataren, die flussaufwärts kommt, noch umgehen. Und haben wir das erst geschafft, so liegt die Straße nach Irkutsk frei vor uns. Am Übergang über den Fluss lag die sogenannte Ischim-Sperre. Das war eine Befestigungslinie, die sich 400 Kilometer lang von der Südgrenze Sibiriens nach Norden hin erstreckte. Blockhäuser und Holztürme, die einst von Kosakenabteilungen besetzt gehalten wurden und die Grenze gegen das Vordringen der Kirgisen und Tataren schützen sollten. Seit diese Gefahr gebannt schien, war die Sicherungslinie eingezogen worden und die Befestigung verfallen. Jetzt hätte man sie gut gebrauchen können, um die vordringenden Horden aufzuhalten.
»Seht nur, Herr«, sagte der Fuhrmann zu Michael und wies nach rechts.
Rauchfahnen standen am Himmel und zeugten vom nahenden Feind. Endlich war der Tarantas auf dem anderen Ischim-Ufer.
»Fahr so schnell du kannst«, gebot Michael dem Jemschik und versprach eine weitere Draufgabe an Kopeken. In fliegender Eile preschte das Fahrzeug durch die endlose Steppe. Seit sie in Ischim die Pferde gewechselt hatten, war Michael sehr schweigsam geworden. Aber bei jeder Gelegenheit bemühte er sich, Nadja die Anstrengungen dieser pausenlosen Eilfahrt möglichst zu erleichtern. Nadja klagte nicht. Sie wusste inzwischen, dass ihr Begleiter es eiliger als sie hatte, nach Irkutsk zu gelangen. Und welche Entfernung trennte sie noch von ihrem Ziel? Sie konnte ihrem vermeintlichen Bruder nur nachfühlen, dass er sehr um seine Mutter besorgt war. Denn hatten die Tataren erst Omsk überschwemmt, dann hatte auch seine Mutter viel zu befürchten. »Hast du eigentlich seit dem Tatareneinfall Nachricht von deiner Mutter?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf. »Nein, Nadja. Ihr letzter Brief kam vor 8 Wochen. Damals klang alles noch ganz beruhigend. Meine Mutter ist eine energische Frau, eine echte Sibirierin. Trotz ihres Alters ist sie rüstig und sehr beweglich. Sie lässt sich nicht unterkriegen.«
»Ich muss sie sehen«, rief Nadja lebhaft. Und dann sagte sie schelmisch, »wo du mich deine Schwester nennst, bin ich doch eigentlich auch ihr Kind, wie du, nicht wahr?« Strogoff lächelte. Möglicherweise hat deine Mutter Omsk verlassen können. Er nickte und sprach nach einer Weile, ich hoffe es sogar sehr, dass es ihr gelungen ist, nach Tobolsk zu kommen. Sie kennt die Steppe wie sonst kaum jemand. Oft ist sie mit meinem Vater kreuz und quer durchs Land gezogen, ebenso wie ich auf den Jagdzügen. Ja, Nadja, ich hoffe, sie ist nicht mehr in Omsk. Und denkst du, sie wiederzusehen? Wohl erst auf der Rückreise. Sollte sie aber noch in Omsk sein, so wirst du wohl trotz der Eile, die du hast, einen Moment aufbringen können, sie zu besuchen, oder nicht?
Nein, auf der Hinreise lässt es sich nicht einrichten, versetzte Michael hart.
Aber Nikolaus, wenn deine Mutter wirklich noch in Omsk ist, dann musst du sie doch kurz sehen. Wie soll ich das verstehen?
Der Kurier atmete tief ein. Du fragst mich nach Gründen, Nadja? Es sind dieselben Gründe, die mich zwangen, feige gegen jenen Schuft zu sein. Sie blickte ihn erschrocken an. Mit solcher Erregung hatte Nadja den Freund noch niemals reden hören. Dann nahm sie behutsam seine Hand.
Natürlich verstehe ich nicht ganz, was du sagst. Aber ich verstehe, dass du einer Pflicht gehorchst, die wohl höher ist als Sohnespflicht.
Sie kam nie wieder auf diesen Punkt zu sprechen. Sie verstand, Michael Strogoff hatte ein Geheimnis. Sie achtete es.
Und jetzt ist das, ich weiß nicht, wievielte Kapitel vorbei. Diese Folge ist für heute auch vorbei. Und nächste Woche geht es weiter. Und lasst euch überraschen, was dann noch passiert. Bis dann. Tschüss.